SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Am herrlichen Frühlingssonntagnachmittag, heute mit zwei neuen Büchern, die uns die Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger wärmstens empfiehlt.
Das sind zwei außergewöhnliche, wunderschöne Bücher. Beides Debütromane. Und auch inhaltlich gibt es viele Gemeinsamkeiten. Eine junge Hauptfigur, die in der Ich-Form erzählt. Einmal ein Mädchen, einmal ein Bub. Beide sind viel allein, leben in einer eigenen Welt. Beide haben eine abwesende Mutter und einen Vater, der zu wenig Zeit hat und ein bisschen zu wenig Liebe gibt. Die 10-jährige Judith.
Einen Moment lang dachte ich, Vater würde mir einen Kuss geben. Aber er zog mir nur die Decke bis ans Kinn hoch und sagte, gute Nacht.
Der 14-jährige Cal.
Als ich noch zu klein war, um es besser zu wissen, hatte ich meinem Vater gesagt, dass ich ihn vermisste, wenn er weg war. Er nahm mich dann hoch und setzte mich auf den Schoß.
«Wo Milch und Honig fließen» von der Grace MacLean und «Der Himmel über Green Harbor» von Nick Dybeck. So heissen die beiden Romane, die wir Ihnen vorstellen. Beides Erstlingswerk von jungen Autorinnen, jungen Autoren. Ich bin Regi Sager.
Slow down,
Sonntagnachmittag mit der Literatursendung «Buchzeichen». Die 10-jährige Judith ist ein besonderes Mädchen, anders als die anderen. Aber genau das macht sie ja zur Aussenseiterin. Judith ist die Hauptperson im Roman «Wo Milch und Honig fließen» von der jungen Engländerin Grace MacLean. Die Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger stellt uns das Buch vor, ein Buch, wo sie richtiges Schwärmen gebraucht hat. Und so fängt es an.
Am Anfang war ein leeres Zimmer, ein bisschen Raum, ein bisschen Licht, ein bisschen Zeit. Ich sagte, ich werde Felder machen. Und ich machte sie aus Platzdeckchen, Teppichbodenstücken, braunem Kord und Filz. Dann machte ich Flüsse aus Krepppapier, Frischhaltefolie und glänzender Alufolie und Berge aus Pappmaché und Rinde. Und ich betrachtete die Felder und ich betrachtete die Flüsse und ich betrachtete die Berge und ich sah, dass sie gut waren. Ich sagte, jetzt Licht. Und ich machte eine Sonne aus einem perlenbesetzten Drahtkäfig, der von der Decke herabhing, und ich machte eine Mondsichel und leuchtende Sterne und am Rand der Welt ein Meer aus einem Spiegel, der den Himmel reflektierte, die Schiffe, die Vögel und das Land, dort, wo es den Spiegel berührte. Und ich betrachtete die Sonne und ich betrachtete den Mond und ich betrachtete das Meer und ich sah, dass sie gut waren.
Judith baut sich in ihrem Kinderzimmer eine eigene, kleine Fantasiewelt aus Abfall und anderen Sachen. Kleine Menschen aus Pfeifenputzer, Häuser aus Zundholzschächteli, Vögel aus Zeltlipapier. Wie Gott in der Schöpfungsgeschichte. Judith ist ein ungewöhnliches, eigenartiges Kind. Gescheit und fantasievoll. Noch kindlich und naiv und gleich fürs Alter auch recht reif. Aber sie hat kein einfaches Leben. Sie ist viel allein. Eine Aussenseiterin hat keine Freunde und auch sonst kaum jemanden, wo sie mit ihren Sorgen ankommen. Der Vater hat wenig Zeit. Er arbeitet in einer Fabrik. Zuhause kocht er für Judith und liest mit ihr in der Bibel. Einmal in der Woche nimmt er sie mit zum Missionieren, von Haus zu Haus, um den Weltuntergang zu verkünden. Sie gehören zu den Zeugen Jehovas. Das merkt man schnell, auch wenn sie in diesem Buch nie erwähnt wird. Die Mutter ist kurz nach der Geburt von Judith gestorben, weil sie keine Bluttransfusion wollte. Die sind bei den Zeugen Jehovas verboten.
Die größte Prüfung für den Glauben ist, wenn man sein Leben dafür hingibt. Mutter gab ihr Leben für ihren Glauben hin. Sie war glücklich, als sie mich sah. Zu Vater sagte sie, in der neuen Welt würden sie sich wiedersehen. Dann starb sie. Sie fürchtete sich nicht, weil Gott versprochen hatte, sie wieder zum Leben zu erwecken. Vater fürchtete sich nicht, weil auch er wusste, dass Gott es versprochen hatte. Aber ich glaube, er war wütend und ich weiß, dass er traurig war.
In der Schule wird Judith belaget und gemobbt. Die anderen lassen sie knallhart spüren, dass sie nicht dazugehört.
Gemma räkelte sich auf ihrem Stuhl.
Dein Vater spinnt, Judith, sagte sie. Neulich habe ich ihn gesehen, wie er bei den Leuten an die Tür geklopft hat.
Ich sagte, die Welt geht bald unter, das müssen wir ihnen sagen.
Du spinnst auch.
Gemma drehte sich zu Neil um.
Ihr Vater war mal bei uns und hat meine Mom gefragt, ob sie glaubt, dass Gott etwas gegen die Probleme in der Welt tut. Bei uns war er auch mal, aber mein Dad hat gesagt, er soll sich verpissen.
Der Neil droht der Judith und sagt, er stecke am Montag ihren Kopf in die Toilette. Judith hat das Gefühl, sie müsse sterben. Darum wünscht sie sich, dass es am Montag schneit, damit sie nicht in die Schule muss. Und am Wochenende lässt sie es in ihrer kleinen Welt im Kinderzimmer schneien.
Meine Hände zitterten. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich nahm Zucker und Mehl und streute sie über Schwammbaumwipfel, Papiergras und Heidekrauthecken. Schneller, sagte die Stimme. Ich wusste zwar nicht, woher sie kam, aber ich wusste, dass es diesmal eine echte Stimme war und dass sie mich meinte und es kümmerte mich nicht, wer oder was da sprach. Ich rannte ins Bad. Ich rannte wieder zurück. Ich sprühte Rasierschaum auf Fensterbretter, Dach und Regenrinnen. An Dachrinnen, Zweigen, Musikpavillons und Straßenlaternen ließ ich Klebstofftröpfchen trocknen. Aus Styroporkugeln baute ich einen Schneemann. Aus einem Riss in meiner Bettdecke zog ich Daunen heraus und warf sie in die Luft, sodass sie auf Städte und Meere, Hügel und Seen herabfielen. Ich beschneite Häuser und Läden, Postämter und Schulen. Ich vereiste Straßen, sperrte Brücken und band weiße Pfeifenputzer an Telegrafendrähte. Ich setzte Schlittschuhläufer aus Pappe auf einen Alufoliensee und Rodler aus Wolle auf den Hügel.
Und dann passiert das Wunder. Plötzlich schneit es auf den Russen. Judith hat das Gefühl, sie hätte das gemacht. Sie sagt zum Vater, der will nichts davon wissen. Sie soll aufhören mit dem Blödsinn. Dann wird in der Fabrik vom Vater gestreikt. Und weil er einer der wenigen Streikbrecher ist, wird er jetzt auch bedroht. Und die beiden geraten endgültig ins Abseits. Der Roman, wo Milch und Honig fließen, von Grace MacLean, ist vor allem darum so berührend, weil er einem die Welt mit den Augen von einer Zehnjährigen zeigt. Es ist eine dramatische und tragische Geschichte. Es geht um Einsamkeit, das Ausgeschlossensein und die Sehnsucht nach Liebe. Und vor allem auch um Religion und Glauben. Grace MacLean zeigt eindrücklich, was für Probleme das es gibt, wenn eine Familie sich wegen einer Sekte abschottet. Sie beschönigt nichts, klagt an, aber sie tut nicht verurteilen. Die Geschichte und auch die Figuren sind glaubwürdig. Man kann gut nachvollziehen, warum sie so sind und so handeln. Zum Beispiel der Vater von der Judith. Er zeigt wenig Liebe, aber er ist einem trotz allem nicht unsympathisch. Wenn man alle Zusammenhänge sieht, dann hat man auch Verständnis für ihn. Ja, und Judith, die muss man einfach gern haben. Sie hat so etwas Unschuldiges und Warmherziges. Das Mädchen fasziniert und berührt einem. Man kann sich auch gut in ihre Fantasiewelt hineindenken und man erfährt viel über ihre Gefühle wegen ihren inneren Monologen und Gesprächen, die sie mit Gott führt. Und dann steckt in diesem Buch ein riesiger Haufen Fantasie. Vor allem in der Beschreibung von dieser Modellwelt, wo sich Judith amix drin zurückzieht. Man hat das Gefühl, man schaue mit einer Lupe auf all die munzigen Sachen und alles fängt an leben.
«Wo Milch und Honig fließen», der Roman von der englischen Autorin Grace MacLean. Die Geschichte von der kleinen Judith, eine Aussenseiterin, die in ihrer eigenen Welt lebt. Die Geschichte bringt Grace MacLean in ihrem Erstlingswerk sehr glaubwürdig über. Judith, die hat nämlich sehr viel mit ihr selber zu tun. Wie die Autorin aufgewachsen ist, das erfahren wir gerade als nächstes hier auf SRF 1.
Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. J'aime de tous mes yeux c'est... Comme l'on doit aimer quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps.
temps, pas le temps.
Michel Fugain hier in unserer Literatursendung «Buchzeichen». «Wo Milch und Honig fließen», das Buch stellen wir Ihnen vor, von der englischen Autorin Grace McLean. Die 10-jährige Judith ist eine Aussenseiterin, in der Schule wird sie gemobbt, ihr streng religiöser Vater hat wenig Zeit für sie und ihre Mutter ist gestorben. Darum bastelt sich Judith in ihrem Kinderzimmer ganz eine eigene Welt. Sie macht Menschen aus Pfeifenputzer, Häuser aus Zündhölzschachteln, Strassen, Flüsse und Seen aus Alufolie und Krepppapier. Ja, Judith ist ein besonderes Kind. Sie hat auch für andere Sachen Angst als andere Kinder.
Ich habe die Dunkelheit nie gemocht. Wenn meine Mutter noch am Leben wäre, würde sie sich bestimmt zu mir setzen. Oder sie würde ein Nachtlicht brennen lassen oder so etwas. Aber Vater glaubt nicht an solche Dinge. Er glaubt an Vernunft und Stromsparen. Die Leute sagen, sie haben Angst vor der Dunkelheit. Aber eigentlich haben sie keine Angst vor der Dunkelheit, sondern vor dem, was in der Dunkelheit ist, Monster zum Beispiel oder Gespenster. Aber ich habe Angst vor der Dunkelheit selbst, weil im Dunkeln das Nichts ist.
Judith, die Hauptfigur im Buch von der 31-jährigen Autorin Grace McLean. Wie kommt eigentlich die Grace McLean zu so einer besonderen Hauptfigur? Susanne Sturzenegger aus der SRF-Literaturredaktion.
Es erstaunt einem nicht. Auch Grace McLean ist in einer radikalen religiösen Familie aufgewachsen. Sie weiss, von was sie schreibt, und man ahnt, dass auch sie als Kind eine Aussenseiterin war. Sie ist 1981 zu Wales, England, aufgewachsen. Die Familie hat wenig Kontakt zu der Aussenwelt. Die Eltern haben Grace mit 10 sogar aus der Schule genommen und sind aufs Land gezogen. Dort sei sie quasi mit Schäferhunden aufgewachsen und haben Sachen in ihrem Zimmer gemacht. Sachen wie Judith, die Hauptfigur in ihrem Roman. Miniaturfigürli, kleine Menschen aus Pfeifenputzer. Später ist Grace McLean ihre Familie zurück in die Stadt und sie hat wieder in die Schule dürfen. Und nochmal eine Parallele. Bei der Judith im Buch ist es eine Lehrerin, die merkt, dass es dem Mädchen nicht gut geht. Sie hilft ihr immer wieder mit Rat und Tat und wird so quasi der Judith ihre beste Freundin. Bei der Autorin, der Grace McLean, sind es auch zwei Lehrer gewesen, die sie rausgeholt haben, die ihr einen Schub gegeben und ihr gesagt haben, sie müsse studieren. Sie sagt, das sei ein unglaublich grosser und schwieriger Schritt gewesen. Die 31-jährige Schriftstellerin schreibt nicht nur Bücher, sie ist auch Sängerin und schreibt eigene Songs. Dass Grace McLean etwas von Musik und Rhythmus versteht, das merkt man auch in ihren literarischen Texten. Sie sagt, der Rhythmus stehe meistens am Anfang. Sie wisse, wie ein Satz tönen soll. Erst dann kommen die Wörter in den Satz hinein. Nur das, was gut töne, das sei auch gut geschrieben.
Am Vormittag gehen wir predigen. Vater sagte, es sei die ideale Zeit dafür. Damit meinte er, dass die Leute im Haus sein würden. Es ist schwer für uns, sie in ein Haus zu kriegen, denn obwohl wir die Menschen retten wollen, tun sie alles, um sich davor zu drücken. Sie machen nicht auf, sie lügen. Meine Großmutter ist gerade gestorben. Ich habe eine Kriegsverletzung und kann nicht lange stehen. Ich will gerade in die Kirche. Sie werden unangenehm, schimpfen, lassen den Hund los, drohen mit der Polizei und flüchten. Das sind alles Vermeidungsstrategien, wie Vater es nennt.
Wenn man die Geschichte von der englischen Schriftstellerin kennt, dann wird einem klar, wieso sie die Geschichte von der kleinen Judith so hochsensibel erzählen kann. Alles wirkt selber erlebt und selber gefühlt. Und das ist es auch.
Die Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger über die englische Autorin Grace McLean und ihren Debütroman «Wo Milch und Honig fließen». Hier in unserer Literatursendung «Buchzeichen» auf SRF 1.
You say you don't believe in signs from up above.
And you laugh at the thought of putting your faith in stuff like love. You never see the rainbow, you just curse the rain. You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today. But that's all fine if that's how you want it to be. But if you feel
Bonnie Tyler ist zurück, besser denn je, da ihre neue Song «Believe in me». Verkehrsinfo SRF von 14.28 Uhr. In der Zentralschweiz stockender Verkehr auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Emmen Süd und Luzern Zentrum und auf der Axenstrasse Richtung Brunnen zwischen Sisikon und Brunnen Süd. In der Region Zürich ist die Hauptstrasse zwischen Eglisau und Bülach wegen eines Unfalls bis voraussichtlich um 16 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. In der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen der Verzweigung Lavers und Chèvre Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Es ist jetzt 3:01.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blue. In the middle of the pouring rain, WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? On my blue suede shoes, and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Sonntagnachmittag hier mit dem Macon Walking in Memphis. Sie hören das Buchzeichen auf SRF 1. Heute mit zwei Debütromanen, geschrieben von einer Autorin und einem Autor, die beide knapp über 30 sind. Im ersten Roman, den wir Ihnen vorgestellt haben, ist es um ein Mädchen gegangen, das viel allein ist und vom Vater nicht besonders viel Liebe bekommt. Und im zweiten Roman geht es um einen 14-jährigen Bub, der ebenfalls nicht ganz eine unproblematische Beziehung hat zu seinem Vater. Die Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger über den Roman «Der Himmel über Green Harbor» von Nick Dybeck.
Der 14-jährige Cal und sein Freund Jamie entdecken im Keller einen Eingesperrten. Und den gehen sie dann jeden Tag besuchen. Kein Mensch weiss davon.
Jamie, North und ich. Wir verbrachten unsere Nachmittage mit Richard im Keller. Aber wenn ich die Hintertür abschloss und den Schlüssel in seine Magnethalterung am Grill zurücklegte, war es so, als hätte ich einen Schalter ausgeknipst. Wir gingen nach Hause und redeten dabei über Harrison Ford und unsere Hausaufgaben. Morgens auf dem Weg zur Schule sprachen wir über Beth Garsons weiße Beine und ihre violetten Stöckelschuhe. Beim Mittagessen redeten wir über Catherine Clunes, die sich gerade die Haare kurz geschnitten hatte, zum ersten Mal ohne Brille in die Schule gekommen war und sehr hübsch und sehr blind aussah. Was wir wussten, hielt uns auf Trab, glaube ich. Wir versuchten uns so zu verhalten, als wüssten wir nichts.
Der Kerl ist die Hauptfigur im Nick Dybecks im Debütroman «Der Himmel über Green Harbor». Und Geschichte spielt in Loyalty Island. Das ist ein fiktives Fischerdorf an der Pazifikküste im Nordwesten der USA. Das Leben dort ist hart. Die Leute leben alle vom Fischfang. Die Männer sind viele weg. Sie fahren im Herbst auf die Beringsee raus bis auf Alaska rauf und bleiben bis zum Frühling. Auch der Vater von Cal.
In Loyalty Island kam man nicht im Krieg um. Man ertrank in den Strömungen der Beringsee. Bevor die Fangsaison im September begann, feierten wir den Gedenktag mit einer Schweigeminute vor dem Salat. Nach dem Essen klopfte John Gaunt für gewöhnlich mit seinem Ehering ans Glas und ließ seine sanfte Stimme über den Tisch schweben. »Auf das kommende Jahr«, sagte er und hob sein Glas. »Mehr wollen wir gar nicht.«
Der John Gaunt ist der Chef vom grössten Fischereiunternehmen in der Gegend. Ihm gehört alles. Die Krabbenkutter, das Kühlhaus, die Fischfabrik, die Schleppnetz, Navigationssystem, Teekessel in der Kombüse und die Messinghaken, wo die Kaffeebecher dran baumeln. Und natürlich der grösste Teil vom Fang. Krabben, Heilbutt, Kabeljau, Schellfisch. Dank dem John Gond haben alle einen Job. Darum ist sein unerwarteter Tod ein Schock fürs ganze Dorf. Sein Sohn, der nichts am Hut hat mit der Fischerei, sagt, er will das ganze Unternehmen an die Japaner verkaufen. Die Existenz von vielen Familien steht auf dem Spiel. In dieser bedrohlichen Zeit wächst der Kerl auf. Dazu läuft es auch zuhause nicht so gut. Die Mutter hat eine Krise und verlässt die Familie. Der Vater ist mit dem Fischkutter unterwegs. Der Teenager ist hin und her gerissen. Er ist viel allein und er fühlt sich nicht geliebt. Und dann eben findet er den Mann im Keller. Und zudem entwickelt er eine besondere Beziehung. Der 33-jährige Nick Deibeck hat einen tollen ersten Roman geschrieben. Die Stimmung ist atmosphärisch. Es schmeckt nach Meer und Fisch. Und wenn er das Leben im Fischerdorf beschreibt, dann ist es wie ein Kino.
In den Leihbüchereien gab es Bücher, die nie, und Filme, die immer ausgeliehen waren. Die Kinder spielten Baseball auf verwilderten Plätzen. Die Highschool-Schüler schwänzten den Unterricht in billigen Schnellrestaurants und imitierten die Flüche ihrer Eltern mit Zungen, die sie sich an stark gesüßtem Kaffee verbrannt hatten. Die Erwachsenen kauften Autos und Waschmaschinen auf Pump. Wir heulten und trösteten uns gegenseitig, wenn eine Katastrophe passierte. Und davon gab es bei uns mehr als genug.
Man erfährt dann auch, was Menschen machen, wenn sie das Gefühl haben, sie hätten keine andere Wahl. Der Nick Deibeck schildert das moralische Dilemma vom jugendlichen Kerl, der irgendwann merkt, dass er seinen abwesenden Vater idealisiert hat. Es geht ums Erwachsenwerden, um die Familie, die auseinanderfliegt, um Freundschaft und Sehnsucht nach Liebe. Mir hat das Buch mit dem besonderen Held sehr gut gefallen, vor allem auch wegen der Überraschungen, die es drin hat. Und dann ist der unerwartete, raffinierte Schluss einfach grossartig.
Der Roman, den die Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger uns so empfiehlt, «Der Himmel über Green Harbor» von Nick Deibeck. Die genauen Angaben zu allen Büchern von dieser Sendung hier auf SRF 1 können Sie auf unserer Internetseite nachlesen unter der Sendung «Buchzeichen», die Internetseite srf1.ch. Wir haben jetzt zwar genug von Hühnerhaut, jetzt möchten wir die Sonne ein bisschen geniessen, uns von der Sonne ein bisschen wärmen lassen, aber Hühnerhaut auf ein bisschen eine andere Art. Gibt es als nächstes etwas für Krimi-Fans, gut geeignet auch zum Beispiel als kleine Häppli für unterwegs, eine Sammlung mit Kurzkrimi.
Il pleut de l'or. on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.
Tint on the road again. Was gibt's Neues auf dem Büchermarkt? Eine Möglichkeit, sich darüber zu informieren, ist über unsere Sendung Buchzeichen hier auf SRF 1. Lesen Sie gerne spannende Krimi, Geschichten rund um Mord und Totschlag, dann haben wir etwas für Sie. Mord in Switzerland. Das ist ein Buch mit 18 Krimi-Kurzgeschichten von Schweizer Krimi-Autoren und Autorinnen. Und jeder Krimi spielt auf einem Schweizer Schauplatz. Lassen wir den Anfang von der Krimi-Kurzgeschichte von der Mitra Devi.
2 Stunden vor dem ersten und letzten Mord, den Julia je in ihrem Leben begehen würde, löste sich ein Minischneebrett von einem Hausdach und landete auf ihrer scharlachroten Dauerwelle. Verärgert wischte sich Julia den Schnee vom Kopf. Hunderte dick vermummter Passanten, die sich genauso gut als Landeplatz für heimtückische Stadtlawinen angeboten hätten, stapften unbehelligt die Luzerner Hertensteinstraße entlang durch den Matsch. Doch Julia kriegte die weiße Ladung ab. Wieder einmal war sie getroffen worden. Und nur sie. Das war ja nichts Neues. Als Gott den Inhalt der Kiste Heimsuchungen aller Art über die Menschheit geschüttet hatte, musste ihm über Julia die Hand ausgerutscht sein. Julia hatte sich nach ihrer öden Kindheit in eine linkische Jugendliche verwandelt, die niemanden in die Augen schauen konnte und war bei der Schulabschlussdisco von Eberhard, klein, übergewichtig und mit einer Stupsnase, die wie eine Skischanze gen Himmel ragte, zum Tanzen aufgefordert worden. Leider hatte sie zugesagt. Sie wurde zum Gespött des Abends. Nach einer völlig unpassenden Lehre im Modeversandhaus Lindemann und Föhn, deren einziger Zweck sich darin erschöpft hatte, dem Chef das optimale Schaumhäubchen auf dem Kaffee zu präsentieren, heiratete sie kurze Zeit später. Nun war Julia Ende 30. Ihre Ehe mit Hardy war im Eimer, die Kinder waren missraten. Zu alledem stand sie eigentlich auf Frauen, was ihr leider erst in ihrer Hochzeitsnacht klar geworden war.
Was für ein Pechvogel, die Julia. Der Kurzkrimi von der Krimi-Autorin Mitra Devi ist nicht nur spannend, sondern auch lustig, aber auch, wie wir gehört haben, ein bisschen böse. Und wenn er ausgeht, könnt sie im Buch «Mord in Switzerland» lesen. Neben ihrem Krimi hat es auch noch 17 andere in diesem Buch, unter anderem von der Milena Moser, dem Felix Mettler, der Susi Schmid, dem Emil Zopfi oder dem Peter Zeindler. Rausgegeben haben die Krimisammlung die beiden Autorinnen Mitra Devi und Petra Ivanov. Und für Krimifans haben wir gerade noch mehr zum lustig machen drauf. Das Kriminalfestival in der Region Bern-Solothurn nächste Woche. Mehr darüber gerade als nächstes.
If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Elle aurait dû être jolie, elle aurait pu être encore belle. Pourtant, elle dissimule sa vie derrière un masque intemporel. Le botox et le collagène figent son visage dans la cire, effaçant ses joies et ses peines et le tracé des souvenirs. Arrêt sur image, un ciel toujours bleu. Une fumée sans âge, une femme sans feu, arrêt sur image. Elle n'aime pas les rides qui disent ici j'ai vécu, j'ai aimé. Là j'ai perdu, là j'ai gagné, ici j'ai ri, là j'ai pleuré. Elle veut les réduire au silence et vivre sans laisser de traces. Dans une éternelle jouvence, tuer le temps devant la glace. Arrêt sur image, un ciel toujours bleu, une fumée sans âge, une femme sans feu. Arrêt sur image. Évidemment, on les trouve vaches quand les rides s'amènent un beau jour. On joue avec elles à la gouache en escamotant leur contour. Mais c'est bientôt peine perdue, la séduction reste en vitrine. Et les sirènes de la rue
chante les vertus du lifting. Arrêt sur image, un ciel toujours bleu, une fumée sans âge, une femme sans feu. Arrêt sur image, arrêt sur image, un ciel toujours bleu, une fumée sans âge, une femme sans feu. Arrêt sur image.
Enzo Enzo hier auf SRF 1. Krimi-Fans, vor Ihnen liegt eine spannende Woche. Vom Mittwoch bis und mit Sonntag ist die Region Solothurn, Bern, Burgdorf, Thun das Krimi-Zentrum von Europa. Die Kriminale, das deutschsprachige Krimi-Festival, findet aus Anlass vom 75. Todestag vom Schweizer Krimi-Schriftsteller Friedrich Glauser zum ersten Mal in der Schweiz statt. Über 100 Veranstaltungen kann man hier besuchen. Anfangen tut es am Mittwoch mit einer Glauser-Soiree in Solothurn. Mit dabei Krimi-Autoren und Autorinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Die Teilnehmerliste die ist also riesig. Darunter hat es natürlich dann auch bekannte Namen aus der Schweiz. Unsere Sendung Buchzeichen vom Sonntag, heute in einer Woche hier auf SRF 1, das widmet sich dann dem Festival. Der Friedrich Glauser, der vor 75 Jahren gestorben ist, gilt als einer der allerersten deutschsprachigen Krimi-Autoren. Sein Wachtmeister Studer zählt sogar zu den besten deutschsprachigen Krimi überhaupt. 1939 ist der bekannte und beliebte Krimi mit dem Heiri Gretler verfilmt worden, Wachtmeister Studer. Und in den 50er Jahren ist er mit dem Jacques Streuli in der Hauptrolle als Hörspiel herausgekommen. Daraus ein Ausschnitt.
Und? Wenn du das wissen willst, ich glaube dieser Person kein Wort. Ja, sie deckten selbstverständlich. Aber damit macht sie sich nur mitverdächtig. Übrigens hat der Steiger da meine mit mehr als einem Krach gehabt.
Wenn jeder Mensch verdächtig sein sollte, der einmal mit einem anderen Krach hat, dann gäbe es überhaupt keine Unverdächtige auf der Welt.
Am Anfang von einer Untersuchung muss man halt überhaupt jeden als verdächtig in Betracht ziehen.
Mein Prinzip ist genau das Gegenteil. Mir ist grundsätzlich überhaupt niemand verdächtig. Ich probiere das erste Mal, jedem Menschen zu glauben.
Ja, und was nützt dir das?
Dass ich im Menschen den Menschen sehe. Das ist das Wichtigste.
Ja, das ist privat ganz schön. Aber für einen Kriminalist ist das eher hinderlich.
Du täuschst dich. Nur wenn du Vertrauen hast zu den Menschen, dann haben sie es auch zu dir. Nur dann sehen sie einen Kriminalist den Menschen und taucht langsam auf. Das ist die einzige Chance, dass man den tieferen Zusammenhang erfahren kann.
La donna è mobile, qual piuma al vento, dall'aceto e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso. La donna è mobile, qua più male vento, tutto d'acceto e di pensier. Yeah.
für den Beitrag. Und der Luciano Pavarotti, La Donna in Mobile, hier in unserer Sendung Buchzeichen auf SRF 1. Heute in einer Woche dann gehen wir an die Kriminale, an das Literaturfestival, das Krimi-Festival von nächster Woche. Redaktion heute, Susanne Sturzenegger.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.